Zum Siebenten. Das zweite Werk dieses Gebotes besteht darin, dass wir die geistliche Mutter, die heilige christliche Kirche, die geistliche Gewalt ehren und ihr gehorsam sind. Dass wir uns danach richten, was sie gebietet, verbietet, festsetzt, ordnet, bannt, löst und so wie die leiblichen Eltern auch die geistliche Obrigkeit ehren, fürchten und lieben. Sie recht haben lassen in allen Dingen, die nicht gegen die drei ersten Gebote sind. Nun geht es in diesem Werk fast schlimmer zu als in dem ersten. Die geistliche Obrigkeit sollte die Sünde mit Bann und Gesetzen strafen und ihre geistlichen Kinder antreiben, fromm zu sein, damit sie Anlass hätten, diese Werke zu tun und sich in Gehorsam und Ehrerbietung ihr gegenüber zu üben. Doch man sieht jetzt keinerlei Mühe darum. Sie verhalten sich gegen ihre Untertanen wie die Mütter, die von ihren Kindern weg ihren Buhlen nachlaufen, wie Hosea 2 sagt. Sie predigen nicht, sie lehren nicht, wehren nicht, strafen nicht und es gibt keinerlei geistliches Regiment mehr in der Christenheit. Was kann ich dann noch von diesem Werk sagen? Es sind noch einige wenige Fasttage und Feiertage übrig geblieben, die wohl besser abgeschafft wären. Daran denkt aber niemand. Und nichts ist da mehr im Gange als der Bann, der wegen Geldschulden betrieben wird, was auch nicht sein sollte. Es sollte aber geistliche Gewalt darauf bedacht sein, dass Ehebruch, Unkeuschheit, Wucher, Fressen, weltliches Gepränge, überflüssiger Schmuck und dergleichen öffentliche Sünde und Schande aufs Strengste gestraft und gebessert würden. Dazu sollten sie die Stifte, Klöster, Pfarreien, Schulen ordentlich bestellen und darin den Gottesdienst mit Ernst erhalten. Junge Leute, Knaben und Mädchen in Schulen und Klöstern mit gelehrten, frommen Männern versorgen, damit sie alle wohl erzogen würden und so die Alten gute Exempel geben und die Christenheit mit einem feinen, jungen Volk erfüllt und geziert würde. So lehrt St. Paul seinen Jünger Titus, dass er alle Stände, jung und alt, Mann und Weib, recht unterweisen und regieren sollte. Titus 2. Aber nun geht, wer da will, wer sich selber regiert und lehrt, der hat. Ja, leider ist es so weit gekommen, dass die Stätten, an denen man Gutes lernen sollte, zu Bubenschulen geworden sind und auf die verwilderte Jugend gar niemand achtet. Zum Achten. Wenn diese Ordnungen in gutem Stand wären, dann könnte man sagen, wie die Ehre und der Gehorsam geschehen sollten. Nun geht es aber wie bei den leiblichen Eltern, die ihren Kindern den Willen lassen. Die geistliche Obrigkeit verhängt jetzt, dispensiert dann, nimmt da Geld, lässt dort wieder nach, mehr als sie nachlassen darf. Ich will hier darauf verzichten, mehr zu sagen. Wir sehen mehr davon, als gut ist. Der Geiz sitzt im Regiment und eben das, was sie verwehren sollte, das lehrt sie. Und es ist vor Augen, wie der geistliche Stand in allen Dingen weltlicher ist als der weltliche selbst. Darüber muss die Christenheit verderben und dieses Gebot untergehen. Wo ein solcher Bischof wäre, der alle solche Stände fleißig versorgen, die Aufsicht führen, sie visitieren und überwachen würde, wie er schuldig ist, fürwahr, es würde ihm eine Stadt zu viel werden. Denn auch zur Zeit der Apostel, als die Christenheit sich im besten Zustand befand, hatte jede Stadt einen Bischof, obwohl doch die Stadt nur zum kleineren Teil christlich war. Wie kann es gut gehen, wenn ein Bischof so viel, der andere so viel, der die ganze Welt, der die Hälfte haben will? Es ist Zeit, dass wir Gott um Gnade bitten. An geistlicher Obrigkeit haben wir zu viel, aber an geistlicher Leitung nichts oder wenig. Inzwischen möge, wer immer kann, dazu helfen, dass Stifte, Klöster, Pfarreien und Schulen gut bestellt und regiert werden. Und es wäre auch eines der Werke der geistlichen Obrigkeit, dass sie Stifte, Klöster, Schulen verringerte, wo man sie nicht versorgen kann. Viel besser ist es, keine Klöster oder Stifte als ein böses Regiment darin zu haben, womit Gott nur noch mehr erzürnt wird. Zum Neunten. Weil denn die Obrigkeit ihr Werk so völlig dahinfallen lässt und verkehrt ist, so kann die Folge nur sein, dass sie ihre Gewalt missbraucht und fremde böse Werke vornimmt, wie die Eltern, wenn sie etwas gebieten, das wider Gott ist. Da müssen wir weise sein, denn der Apostel hat gesagt, dass diese Zeiten gefährlich sein werden, in denen eine solche Obrigkeit regieren wird. Denn es hat den Anschein, als widerstrebe man ihrer Gewalt, wenn man nicht alles tut, was sie vorschreibt. Da müssen wir nun die drei ersten Gebote und die rechte Tafel zur Hand nehmen und dessen sicher sein, dass kein Mensch, weder Bischof noch Papst noch ein Engel, etwas gebieten oder festsetzen kann, das diesen drei Geboten mit ihren Werken zuwider, hinderlich oder nicht förderlich sei. Und wenn sie doch so etwas tun wollen, dann hat's keinen Bestand und gilt nichts. Dann werden wir aber auch mitschuldig, wenn wir folgen und gehorsam sind oder es zulassen. Von daher ist es leicht zu verstehen, dass die Fastengebote die Kranken, die schwangeren Weiber oder alle, die sonst nicht ohne Schaden fasten können, nicht mit einbeziehen. Und wir müssen noch höher greifen. Es kommt ja aus Rom zu unseren Zeiten nichts anderes als ein Jahrmarkt geistlicher Güter, die man öffentlich und unverschämt kauft und verkauft. Ablässe, Pfarreien, Klöster, Bistümer, Propsteien, Pfründen und alles, was nur je für den Gottesdienst gestiftet ist, weit und breit. Dadurch wird nicht bloß alles Geld und Gut der Welt nach Rom gezogen und getrieben, was noch der geringste Schaden wäre, sondern die Pfarreien, Bistümer, Prälaturen werden zerrissen, verlassen, verwüstet und so wird das Volk vernachlässigt, Gottes Wort, Gottes Name und Ehre gehen unter, der Glaube wird zerstört. Ja, zuletzt werden solche Stifte und Ämter nicht bloß Ungelehrten und Untauglichen, sondern in der Mehrzahl den römischen Hauptbuben, die in der Welt sind, zuteil. Was also zum Gottesdienst, dem Volk zu predigen, es zu leiten und zu bessern gestiftet ist, muss jetzt den Stallburschen, Maultiertreibern, ja, dass ich's nicht derber sage, den römischen Huren und Schandbuben dienen. Dennoch haben wir nicht mehr Dank davon, als dass sie uns auch noch als Narren verspotten. Zum Zehnten. Weil denn alle solche unerträglichen Ungehörigkeiten geschehen unter dem Namen Gottes und Sankt Peters, gerade als wären Gottes Name und die geistliche Gewalt dazu eingesetzt, Gottes Ehre zu lästern, die Christenheit an Leib und Seele zu verderben, sind wir für wahr schuldig, so viel wir können, gehörig zu widerstehen und müssen hier tun wie die frommen Kinder, deren Eltern toll oder wahnsinnig geworden sind. Und zuerst müssen wir sehen, wo das Recht herkommt, dass man das, was in unseren Landen zum Dienst Gottes gestiftet oder ordentlich dazu bestimmt ist, für unsere Kinder vorzusorgen, denen zu Rom dienen lassen und es hier, wo es hingehört, unterlassen soll. Wie unsinnig sind wir! Weil denn Bischöfe und geistliche Prälaten hier stillhalten, dem nicht wehren oder sich fürchten und so die Christenheit verderben lassen, sollen wir zuerst Gott demütig um Hilfe anrufen, dieser Sache zu wehren. Danach sollen wir aber auch mit der Hand dazu tun, den Kurtisanen und römischen Briefträgern die Straße versperren und ihnen in vernünftigem, friedlichem Ton sagen lassen, falls sie ihre Pfründen redlich versorgen wollen, dass sie sich dort niederlassen, um mit Predigen und guten Exempeln das Volk zu bessern. Wenn sie das nicht wollen und zu Rom oder anderswo ihren Wohnsitz behalten, die Kirche verwüsten und schwächen, dass man es dann dem Papst zu Rom, dem sie dienen, überlasse, sie zu speisen. Es passt nicht zusammen, dass wir dem Papst seine Knechte, seine Schandbuben und Huren ernähren unter Verderben und Schaden für unsere Seelen. Sieh, das wären die rechten Türken, die die Könige, die Fürsten und der Adel zuerst angreifen sollten. Nicht um darin eigenen Nutzen zu suchen, sondern zur Besserung der Christenheit und Verhinderung der Lästerung und Schmach des göttlichen Namens. Und so sollten sie mit dieser Geistlichkeit umgehen wie mit dem Vater, der seine Sinne und den Verstand verloren hat. Wenn man den nicht, jedoch mit Demut und in allen Ehren, gefangen nähme und ihm wehrte, könnte er die Kinder, das Erbe und jeden verderben. So sollen wir die römische Gewalt in Ehren halten, als unseren obersten Vater, und ihr dennoch, weil sie toll und unsinnig geworden ist, ihr Vorhaben nicht gestatten, damit nicht die Christenheit dadurch verderbt werde. Zum 11. Es meinen etliche, man solle das einem allgemeinen Konzil anheimstellen. Dazu sage ich nein. Denn wir haben viele Konzilien gehabt, auf denen solches vorgewandt worden ist, nämlich zu Konstanz, zu Basel und das letzte in Rom. Es ist aber nichts ausgerichtet und immer schlimmer geworden. Auch sind solche Konzilien nichts nütze, weil die römische Weisheit den Kunstgriff erfunden hat, dass sich zuvor die Könige und die Fürsten eidlich verpflichten müssen, sie bleiben und haben zu lassen, wie sie sind und was sie haben. Damit hat sie einen Riegel vorgeschoben, um sich aller Reformation zu erwehren, für jedes Bubenstück Schutz und Freiheit zu behalten. Obwohl dieser Eid wider Gott und das Recht gefordert, erzwungen und geleistet wird und dem Heiligen Geist, der die Konzilien regieren soll, eben damit die Tür versperrt wird. Das wäre dagegen das beste und auch das einzig übrig bleibende Mittel, wenn Könige, Fürsten, Adel, Städte und Gemeinden selbst anfingen, in der Sache eine Bresche machten, damit die Bischöfe und Geistlichen, die sich jetzt fürchten, Grund hätten zu folgen. Denn hier soll und muss man nichts anderes ansehen als Gottes erste drei Gebote, gegen die weder Rom noch Himmel noch Erde etwas gebieten oder verwehren können. Und es liegt nichts an dem Bann oder Drohen, mit dem sie sich dessen zu erwehren meinen. Ebenso wie nichts daran liegt, wenn ein toller Vater seinem Sohn heftig droht, wenn der ihm wehrt oder ihn gefangen setzt.